NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Mit Andreas Moll am Mikrofon und der ersten Ausgabe von Nachtclub Überpop nach der Bundestagswahl. Zu Zeiten einer Welt in der Polykrise und einem Deutschland und Europa mit gespaltener Gesellschaft. Die österreichische Indie-Rock-Band Ja Panik um Sänger, Gitarrist und Texter Andreas Spechtl erhebt seit Jahren ihre Stimme und symbolisch die Faust gegen rechts. Aus Anlass der jüngsten Wahlen und Koalitionsverhandlungen in Österreich, aber auch in Deutschland und der Welt veröffentlicht die Gruppe nun wöchentlich neue Songs unter dem Titel Fiesta Antifa. Zitat für alle, die sich alleine fühlen, für alle, die Angst haben. So Spechtl. Er ist einer meiner beiden Gesprächsgäste in dieser Ausgabe von Nachtclub Überpop. Die andere ist die Hamburger Musikerin Katharina Butari, alias Puder, geboren in Österreich und als Tochter eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter aufgewachsen im Raum Köln. Sie gilt als Göttin aus der Ideenmaschine und engagiert sich ebenfalls gegen rechts, wie so viele andere Musikerinnen und Musiker. Der Sound des Widerstands also in diesem Nachtclub Überpop. Und ganz zu Anfang der erste Track von der Ja Panik Playlist Fiesta Antifa. Komische Musik.
Der Boden bebeben, die Wände vibrieren. Es riecht nach Metallplaneten explodieren. Die Sonne zerreißt ihre goldene Haut. Der Mond fällt vom Himmel, die Sterne auch. Es kriecht die Stille durch die Straßen wie Gift. Eine Drehung zu viel und die Welt gibt ins Nichts. Es kriecht die Stille durch die Straßen wie Gift.
Komische Musik von der österreichisch-berlinerischen Indie-Rockband Ja Panik und Ja Panik-Sänger Andreas Spechtl ist mir jetzt in Berlin, glaube ich, zugeschaltet, richtig?
Nee, ich bin in Österreich, weil wir hier proben für unsere Tour. Wir spielen mit der ganzen Band in Wien, Berlin und Hamburg. Genau, Köln kommt auch. Und wir haben ja eine befreundete Band aus Mexiko, Neptuna heißen die, eingeladen. Und ich spiele dann noch eine Handvoll kleineren Konzerte mit ihnen, wo ich so ein Solo-Set, aber mit Japanik-Stücken spiele. Das ist, glaube ich, sehr speziell. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht.
Und jetzt haben wir gerade den Track Komische Musik gehört. Inwiefern ist das komische Musik, die ihr gerade aufnehmt und mit der ihr tourt?
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine Selbstbeschreibung ist, aber das Lied spielt natürlich ein bisschen damit. Was ist das für Musik? Was sind das für Menschen? Komische Musik, komische Menschen. Das habe ich schon eine Zeit lang in meinem Notizheft stehen oder Buch stehen. Und das ist für mich eigentlich, fasst das total zusammen, aus was für einem Zusammenhang wir, glaube ich, kommen als Band aus einem extremen Land, aus Österreich, wie wir immer geprobt haben. Und lustigerweise, es hat sich eigentlich immer noch nicht geändert. Wir haben vor ein paar Jahren hier im Burgenland, in dem Ort, in dem ich auch gerade bin, aufgenommen. Und das hört man dann natürlich im ganzen Ort. Und dann über 1000 Ecken hat dann meine Mutter gehört, ja, das sind komische Leute da hinten in der Scheune, die machen komische Musik. Und es ist immer, man weiß gar nicht, ist es wirklich, es ist gar nicht nur bösartig, es ist einfach total, es fehlt das Verständnis. Es sind einfach komische Leute. Was machen die denn hier? Irgendwie fand ich die Zuschreibung auch gut, weil es was Geheimnisvolles hat und ja, wie ich gesagt habe, gar nicht nur bösartig ist.
Und komische Musik ist sozusagen der Opener auf eurer neuesten Playlist, einer EP, kann man fast sagen, die wöchentlich anwächst und wahrscheinlich zu einer endlosen Playlist werden wird. Und der Titel jedenfalls ist Fiesta Antifa. Und das Spanisch kommt nicht von ungefähr, oder? Japanik-Sänger Andreas Spechtel?
Ja, ich beschäftige mich, das hatten wir ja schon bei unserem letzten Interview, ich glaube, es ist ziemlich genau ein Jahr her.
Ja.
Genau, ich bin immer noch viel in Argentinien und ja, Spanisch ist eigentlich mittlerweile die Sprache, die mich fast 50% der Zeit in meinem Alltag begleitet und ist mir fast wichtiger geworden gerade als Englisch, obwohl man da natürlich schon noch eine andere Selbstverständlichkeit hat, weil man erstmal medial viel mehr davon umgeben ist. Aber genau, so ist das.
Und als Band Japanik habt ihr nun Fiesta Antifa ausgerufen. Welches Konzept steckt dahinter und warum ist euch das gerade jetzt so wichtig?
Also man muss vielleicht sagen, so der Start deswegen und der eigentliche Grund, das zu machen, war, weil es ja bis vor wenigen Wochen wirklich ausgesehen hat und es reicht schon, also es ist schlimm genug, dass zum ersten Mal eine, muss man sagen, rechtsextreme Partei in Österreich die Kanzlerschaft übernimmt. Herr Kickl war in Regierungsverhandlungen mit der ÖVP, unserer CDU oder eigentlich eher CSU, muss man sagen. Und es ist dann zum Glück in letzter Sekunde gescheitert und ich glaube, aus so einer Hilflosigkeit heraus hatten wir dann quasi uns vorgenommen, solange diese rechte Partei in Österreich an der Regierung ist, werden wir jede Woche einen Song veröffentlichen. Und das ist jetzt zum Glück nicht passiert. Insofern wurden wir ein bisschen befreit von dieser Last. Gleichzeitig haben uns auch wahnsinnig viele Zuschriften erreicht. Genau, wir haben auch, es gibt ein Video, das findet ihr alle auf YouTube. Wir haben auch darin aufgerufen, uns gern Ideen, Skizzen, Demos, Sprachnachrichten zuzuschicken, die wir quasi benutzen, verwursten, zitieren, samplen können. Und da kam echt ganz viel Zeug, also von Leuten, die sich vermutlich gar nicht als MusikerInnen begreifen, aber auch von Artists, KollegInnen. Und genau dadurch, dass ja quasi dieses rechte Gedankengut und der Faschismus eh gerade fast der politische Zeitgeist ist, haben uns entschlossen, das Projekt jetzt fortzuführen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in der ganz so krassen Regelmäßigkeit, aber dafür mit Open End und das eher als so eine Plattform zu betrachten, wo man Dinge ausprobiert, sich trifft mit anderen Artists, vielleicht auch aus ganz anderen Feldern, aus anderen Ländern, das vielleicht auch zu internationalisieren. Und es ist jetzt so eine Art Plattform auf unserer Homepage, an der wir arbeiten.
Dieses Poem Number One ist auch sozusagen zugesandt worden von einer Hörerin.
Das Poem Number One habe ich gemeinsam mit Sabah Ali Sadeh, einem befreundeten Musiker aus Teheran, mit dem ich schon öfter Musik mache, geschrieben, beziehungsweise so in den Text gesetzt habe es eigentlich ich, aber die Idee kam von uns beiden schon länger her, als wir gemeinsam, als man noch hinreisen konnte, in Teheran waren und so drüber gescherzt haben, schon leicht angetrunken, dass wir ja beide eigentlich aus so Ländern kommen, die total begrenzt von Bergen sind. Das vergisst man ja oft. Also, wenn du in Teheran schaust, ist ja fast in so einer Mulde drin, überall hast du so ganz hohe Berge. Und haben wir darüber so nachgedacht, was das eigentlich mit dem Menschen macht und was das so quasi das sprichwörtliche Brett vom Kopf. Und aus dem Gedankengang ist dieses gleichzeitig, finde ich, sehr ernste, aber auch ziemlich lustige Gedicht entstanden, das wir dann gemacht haben und er dann ein bisschen einen Sound drin.
Ich weiß, es war in Teheran, an einem Morgen schief und pink. Wie der Rucksack, den ich wollte, so gerne als Kind. Die Luft am Sumpf aus Dreck und Leich. Über der Stadt ein Berg aus Eis. Und ich erinnere mich noch gut an den Moment, Ich wusste, dass von da an uns in diesem Leben nichts mehr trennt. Du sprachst mich von der Seite an, wir waren im Stau schon tagelang, du sagtest trocken doch bestimmt. You know how things are, baby boy, ewiges Kind. These mountain people, they are haunted, and there is nothing you can do about it, baby boy. Es sind die Berg. Wenn sich der Mensch fühlt wie ein Zwerg, bläst er sich auf, bis er aufplatzt und alles um ihn rundherum anpasst.
Das war das Poem Number One von dem Tonträger oder der Playlist oder wie auch immer. Wie würdest du das denn nennen, Andreas Spechtel? Fiesta Antifa.
Ich sehe es eigentlich als so eine fortlaufende EP-Reihe. Also ich glaube, wir werden es immer in so Vierer-Abschnitten veröffentlichen. Fiesta Antifa 1 bis X. Und wir sind auch gerade mit Staatsakt, dem Berliner Label im Gespräch. Maurice Summen, der das leitet, hat gemeint, man kann ja dann einmal im Jahr oder alle zwei Jahre quasi so eine Art Best-of machen und das auf Vinyl veröffentlichen, weil momentan werden die Stücke nur digital veröffentlicht. Aber es ist uns ganz wichtig, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr viele Leute machen werden, man kann sie auch gratis downloaden auf unserer Homepage oder halt auf Spotify, Apple Music et al. Einfach streamen.
Und wie entstehen diese Songs, da du doch meist in Argentinien bist und nun erst gerade zurückgekehrt? Wie produziert ihr? Wie nehmt ihr das auf? Es gibt ja schon fünf Tracks.
Ich denke, es muss einem natürlich klar sein, und das ist auch ein bisschen die Freude an dem Format, dass es da jetzt auch nicht unbedingt um perfekte sonische Verhältnisse geht und das auch etwas sehr Unmittelbares und dadurch aber natürlich auch sehr schnell produziert werden kann. Also wir schicken uns viel herum. Laura hat angefangen, selbst Gitarren aufzunehmen, also Laura von Japanik, oder die Dinge, die wir eingeschickt bekommen, bei den Stücken jetzt noch nicht, aber die verwenden wir auch einfach. Also es geht hier echt vielleicht eher um so eine Art musikalisches Tagebuch, und auch eine Sammlung von Ideen. Und was ich gerade daran sehr interessant finde, und das lassen natürlich auch die Produktionsbedingungen mittlerweile zu, dass man dadurch auch total schnell reagieren kann und dadurch auch total fresh die Sachen eigentlich raushauen kann. Also ein normaler Zyklus ist, ich nehme was auf und es kommt ein halbes Jahr später raus. Wir nehmen was auf und es kommt eine Woche später raus. Das ist total toll. Und das finde ich auch das Interessante, darüber denken wir auch gerade viel nach, weil ich glaube, so funktionieren ja Panik auch gar nicht und das interessiert mich auch gar nicht unbedingt, dass jetzt die Musik oder die Kunst, die man macht, unbedingt inhaltlich politisch sein muss, sondern es interessiert uns eher, wie die Sachen passieren, was wir machen, in was für einer Form wir Medien benutzen, Konstellationen. Das gibt ja ein komplexes Zusammenspiel aus Präsenz, Rezeption, Distribution. Und da muss man über alles nachdenken. Will man wirklich noch weiter auf Spotify machen? Will man weiter auf Instagram funktionieren? All das eigentlich irgendwie Teil auch von der eigenen Kunst zu machen oder von der eigenen Musik. Wir sind halt jetzt Musiker, Musikerinnen. All das einfließen zu lassen, weil wenn man, finde ich, so drüber nachdenkt, dann kann auch ein Love-Song auf einmal politisch werden. Und das finde ich viel interessanter. Oder zum Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen, weil wir gerade über Sabah Alizadeh gesprochen haben, meinem Freund aus dem Iran. Er hat mir erzählt, so eine der ersten Dinge, die nach der islamistischen Revolution im Iran, was die Mullahs gemacht haben, ist quasi Musik und auch das Tragen von Musikinstrumenten im öffentlichen Raum zu verbieten. Und dadurch ist einfach vorher total unpolitische, instrumentale Musik, dadurch, dass sie geschehen ist, von selber total politisch aufgeladen worden. Und das finde ich sehr interessant eigentlich.
In der Tat. Wie erlebst du denn den Rechtsruck in Mitteleuropa, Deutschland, aber auch speziell Österreich gerade?
Wie erlebe ich denn? Wie wahrscheinlich ganz viele Leute mit fassungslos. Also ich kann es einerseits nicht glauben. Ich mache mir Sorgen. Ich versuche oder ich denke viel drüber nach, wie man in seinem Alltag quasi, ohne dass man jetzt in die Politik geht oder gehen muss, wie man in seinem Alltag quasi sich politisch verhalten kann, wie man vielleicht andere inspirieren kann, wie man ein Umfeld schafft, das quasi rechtes Gedankengut und ja, dieser Faschismus, der uns gerade umgibt, wie man den quasi raushalten kann und wie man vielleicht auch Räume schaffen kann, die dagegen ankämpfen. So, das finde ich gerade, wenn man Künstler ist, irgendwie treibt mich das gerade mehr denn je rum. Ich meine, es ist ja eh Teil unserer ganzen musikalischen Praxis, seit es uns gibt. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die rechten Tendenzen in Deutschland und Österreich neu sind. Ich meine, Österreich hat dieses klassisch rechte Modell, Jörg Haider, quasi, das war mal die Rechten in die Regierung kommen, erfunden von vor mittlerweile 20 Jahren. Es ist echt krass, es ist halt der politische Mainstream ist gerade rechts, wenn man sich denkt, sowas wie Remigration war vor, ich weiß nicht was, vor 3 Jahren in Deutschland Unwort des Jahres. Und mittlerweile wird es einfach so gesagt und wird auch einfach normal darüber gesprochen. Es hat sich so eine Normalisierung eingeschlichen. Und das meine ich vielleicht auch damit so ästhetischen Widerstand mit Sprache. Das geht so schleichend, man glaubt es gar nicht mehr. Also auf einmal wird sogar quasi in, ich sage jetzt, liberalen Medien das Thema diskutiert. So. Also wie krass dann so die Rechte einfach die Themen setzt. Das sieht man, finde ich, an so einem Wort ganz, ganz arg.
Bei der Bundestagswahl 2025 hat die AfD über 20% erhalten. Wie sehr erinnert dich das an die sogenannten österreichischen Verhältnisse, die jetzt ja auch so ein geflügeltes Wort in Deutschland im Diskurs geworden sind?
Ja, natürlich. Also das muss man jetzt gucken. Die österreichischen Verhältnisse waren ja eigentlich hauptsächlich dadurch bestimmt, dass keine Mehrheiten gefunden worden sind. So. Das ist in Österreich ja natürlich noch ein bisschen krasser als in Deutschland, dass bei uns die FPÖ, also die AfD Österreich, sage ich jetzt mal so, stärkste Kraft wurde. Die hatten dann natürlich noch eine andere Macht. Aber im Endeffekt, dass die Konservativen eigentlich jetzt so zwischen den Fronten stehen und dass die ja auch so ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl, auch sich sehr gespalten fühlen zwischen dem alten konservativen, katholisch-konservativen Flügel und dem konservativ-rechten Flügel. Und das war in Österreich so das Problem, mit wem wollen wir koalieren? Mit den Rechten oder quasi mit der alten großen Koalition, die mittlerweile ja immer noch so eine Schrumpfstufe ist. Und ich denke, das wird in Deutschland nicht so schwer werden, weil da eigentlich das Wahlergebnis ein bisschen klareres Ergebnis geschaffen hat. Es gibt ja, wenn man jetzt sagt, man koaliert nicht mit der AfD, gibt es ja, soweit ich das irgendwie gerade verfolgt habe, gibt es ja in Wahrheit nur eine Möglichkeit.
Dennoch, sowohl die deutsche als auch die österreichische Gesellschaft ist gespalten. Und dazu habt ihr einen englischsprachigen Song auf eurer fortlaufenden EP Fiesta Antifa und der heißt Which Side Are You On?
Draw the sword, speak the lie, blame the river that the
Das war Which Side Are You On von Japanik und der fortlaufenden EP Fiesta Antifa. Im Burgenland ist mir nach wie vor zugeschaltet Japanik-Sänger Andreas Spechtel. Ich glaube, dich brauche ich nicht zu fragen, auf welcher Seite du stehst.
Nee, gar nicht. Aber auch das fand ich total interessant. Jetzt gerade kurz vor unserem Interview habe ich nochmal einen Artikel gelesen, dass bei den unter 30-Jährigen die Linke in Deutschland quasi die meisten Stimmen bekommen hat, aber relativ knapp dahinter die AfD. Und das zeigt ja wieder gerade, was für eine krasse Spaltung es gerade gibt. Und dass da natürlich zwischen diesen zwei Polen auch sehr wenig Kompromiss möglich ist. Ich meine, völlig zu Recht, mit der AfD muss man keinen Kompromiss machen. Aber wie gespalten das ist, und das sieht man ja dann zum Beispiel auch bei der USA-Wahl so. Da gibt es ja nicht sowas, was ich zum Beispiel aus meiner Jugend kenne. Ebenso, es gibt eine große Koalition aus SPD und CDU. Ja, die hatten andere Meinungen, aber im Großen und Ganzen war es ein bisschen so same, same, but different. Das hat total aufgehört. Und dieser krasse Cut in der Gesellschaft, das ist etwas, womit man sich einfach wird beschäftigen müssen die nächsten Jahre. Und das ist für mich selbst ein großes Fragezeichen, weil ich gehöre zu der Fraktion, dass man mit den Rechten nicht verhandelt, nicht diskutiert und auf keinen Fall in eine Koalition eingeht. Aber das ist natürlich Teil von dieser krassen Spaltung. Also da weiß ich selber gerade nicht, wie man rauskommt.
Und mit Verweis auf Teheran 1979 hast du ja eben erwähnt, dass instrumentale Musik sehr politisch sein kann. Ich finde, in dem Track Which Side Are You On übertrifft sich euer Drummer Sebastian Janata selbst. Diese Drums sind sehr eindringlich. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, das freut mich, dass du das sagst. Das werde ich ihm auch gleich sagen, es wird ihn auch freuen. Ja, ich finde, für mich ist das ein total spezielles Stück so in der ganzen Geschichte von der Gruppe Urbanik. Und ich glaube, an dieser Idee werden wir auch noch länger arbeiten. Es ist nämlich wirklich ein Stück, das wir gemeinsam, ohne dass es irgendetwas gab, es gab nichts, einfach 20 Minuten in einem Raum gespielt haben. Es gab keine Akkordfolge. Wir stolpern da irgendwie so rein und eigentlich übernimmt, so wie du sagst, die Lead-Rolle das Schlagzeug, also alles konzentriert sich auf diesen Beat. Wenn man so will, ist dieser Beat fast die Hookline. Das ist etwas, das haben wir überhaupt noch nie gemacht. Und auch, dass ich mit null Idee, also wir unter Anführungszeichen jammen öfter mal, aber dann bringe ich zumindest eine Akkordfolge oder irgendetwas mit. Aber dass man wirklich so komplett gleichberechtigt in so eine Session geht, das haben wir hier mal ausprobiert und das werden wir, glaube ich, noch öfter ausprobieren. Ich sehe das Projekt wirklich eher als eine Plattform, wo man darüber nachdenkt, wie kann man politisch Musik machen, wie kann man als Musiker, als Musikerin in seiner oder ihrer Arbeit quasi Politik mit einfließen lassen. Und wie ich schon meinte, dann kann man sich über ganz andere Dinge Gedanken machen, als immer nur unbedingt um den Content von einem Stück. Momentan interessiert mich auch, das Ganze zu internationalisieren, vielleicht mache ich mal was mit Leuten aus Argentinien oder auch mit der mexikanischen Band, mit der wir gerade unterwegs sind. Und gleichzeitig, es muss auch nicht, und auch das finde ich schön, für mich ist diese Fiesta Antifa auch eigentlich ein Ort für die Gruppe Urbanik, wo man total frei sein kann. Und selbst das finde ich dann schon eigentlich einen politischen und antifaschistischen Gedanken auch, wo die Gruppe Urbanik sich total befreien kann, auch von den Dingen, von den Ansprüchen, die man selber an sich stellt, aber auch von anderen, auch stilistisch. Es muss nicht alles ein Song sein. Vielleicht gibt es mal einen Ambient-Track, vielleicht gibt es mal nur ein Schlagzeugbeat. Also vielleicht ist auch nur mal ein Sprachmemo, wo irgendwer eine Musik oder eine Melodie reinsingt. Also ich glaube, dieses Experimentierfeld zu öffnen für die Band, das tut der Band sehr gut. Und experimentieren, glaube ich, tut in jeder Beziehung, jeder Gesellschaft, jedem zwischenmenschlichen Versuch, tut ein bisschen der Glaube und der Mut zum Experiment gut. So, weil es einfach erstmal sich gegen Konservatismus stellt und erstmal dafür sorgt, dass man sich nicht auf Vergangenes verlässt. So, und das finde ich ja, wenn man so ein bisschen philosophischer drüber nachdenkt, einer der großen Gefahren und was mich auch traurig macht, dass gerade in so einer schwierigen Zeit und an so einem Punkt, an dem die Welt gerade ist, mit 1000 Krisen, Kriegen, Klimakrise, es eigentlich gerade der bestimmenden politischen Macht dass der nichts Besseres einfällt, als sich nach hinten zu orientieren, in die Vergangenheit. Das finde ich traurig, gefährlich und da muss man einfach jede Sekunde dagegen ankämpfen.
Das Gleiche gilt ja auch für die Medienpolitik der Rechten. Wer wie ich die ORF-Late-Night-Show Willkommen Österreich mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann verfolgt, kennt Herbert Kickl ja auch als Fokaki. Hast du das mitbekommen? Die beiden haben sich...
Erzähl bitte. Ja.
Die beiden haben sich sehr über ihn lustig gemacht als Volkskanzler Kickl und nun scheinen sie und weitere andere Teile des ORF aber auch haarscharf an der Abschaffung vorbeigeschrammt zu sein. Wie gefährlich ist diese Medienpolitik, die auch von der FPÖ ausgehen könnte? Die wollten ja wirklich ran an den ORF.
Absolut, die wollten an den ORF ran, die wollten an FM4 ran, Sie wollten, was einfach gegen die Verfassung ist, sie wollten halt wirklich ein FPÖ-Radio stattdessen oder ein FPÖ-Rundfunk ins Leben rufen, was natürlich total, also ein Parteisender auf Kosten der SteuerzahlerInnen. Also das ist verfassungswidrig hoch 10. Sie wollten jegliche Kulturförderungen, die ihnen irgendwie gegen den Strich ging, canceln und nur noch, wie haben sie es genau, gegen die Gesinnungskultur und nur noch Volkskultur oder so irgendwas fördern. Und das sind halt Orban-Verhältnisse dann. Und gleichzeitig Orban, das existiert. Das ist das Nachbarland von Österreich und das ist nicht irgendwo ein verrückter Schurkenstaat, was weiß ich, am Mond, sondern Ungarn ist auch in der EU. Und dadurch, dass Orban das macht und das auch funktioniert, ist es nicht unmöglich, dass das auch ein anderes Land macht. Also diese Dinge funktionieren mittlerweile innerhalb von der EU, auch wenn sich alle dagegen wehren, ist Ungarn einfach in der EU und ist Orban immer noch an der Macht. Und das ist einfach schon knapp diktatorische Verhältnisse.
Und auch nur ganz knapp entfernt von dem Ort, an dem du mir gerade im Burgenland zugeschaltet bist, oder?
Ich kann da rübergehen zu den Wahnsinnigen, ja, zu Fuß.
Nicht nur deshalb, aber auch deshalb macht Japanik, deine Band eben Fiesta, Antifa und ihr kommt nun auf Tournee mit dem Material. Und was wollt ihr auf der Tournee speziell noch vermitteln?
Ich glaube, Japanik stellen sich auf die Bühne und sind einfach die Gruppe Japanik. Ich glaube, das vermittelt erstmal genug. Wir sind jetzt nicht die Band, die dafür bekannt ist, irgendwie großartige Reden auf der Bühne zu schwingen oder ich tue mir oft schon schwer, Ansagen zu machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, also für uns existiert eben dieses Fiesta Antifa-Projekt auch als so ein bisschen fast so paralleles Kunstprojekt. Wir werden da jetzt auch nicht dauernd alle Stücke spielen oder so. Da schwappt dann vielleicht mal was rüber ins reguläre Japanik-Programm. Also mal gucken, wir sind gerade am Proben, wir werden schon was spielen davon. Aber wir haben auch ein paar relativ lang nicht mehr gespielte Stücke in die Setlist geholt. Aber mal gucken, am Anfang ist so eine Setlist bei uns immer ewig lang und dann unter den Proben muss man so ein bisschen Abstriche machen.
Und die Konzerttermine finden die Zuhörerinnen wo?
Auf unserer Homepage japanik.space oder einfach googeln. Man findet sie im Internet, würde ich sagen.
Und dann hören wir den vierten Track von Fiesta Antifa. Der hat einen spanischen Titel und ich glaube, er ist relativ kritisch gegenüber der Polizei. Da du besser Spanisch sprichst als ich, kannst du ihn vielleicht mal ansagen?
Facho de Mierda heißt er. Und ich glaube, der Titel sagt alles.
Sagt Andreas Spechtel hier im Nachtclub Überpop. Vielen Dank für dieses Gespräch ins Burgenland, Andreas.
Ja, danke auch. Viele Grüße nach Hamburg.
We'll be right back.
Zurück im Nachtclub über Pop zum Thema Fiesta Antifa, der Kampf der MusikerInnen gegen rechts. Mit Andreas Moll am Mikrofon und bei mir im Studio ist nun Katharina Butari. Hi Katharina.
Hallo Andreas.
Ich sprach eben mit Andreas Spechtel von Ja Panik über deren Konzept, wöchentlich neue Protestsongs gegen rechts herauszubringen als Fiesta Antifa. Wie hört sich denn deine eigene Fiesta Antifa so an?
Die kommt noch. Ich habe mich gerade entschlossen, einen alten Song von 2006, Halt mich wach, den es bis jetzt nur in so einer richtigen Rockfassung gibt, nochmal als Klavierfassung aufzunehmen. Und das heißt, es dauert noch 3-4 Wochen, aber dann kommt mein Teil für Fiesta Antifa.
Was ich gar nicht wusste, du bist auch in Österreich geboren, wie Andreas Spechtel. Das musst du uns erzählen.
Yes, ich bin in Graz geboren, weil als mein Vater nach Europa kam, hat er in Graz an der Technischen Uni Diplom-Ingenieur studiert, hat meine Mutter kennengelernt, die haben geheiratet und dann haben sie, glaube ich, knappe 10 Jahre in Graz gelebt und da bin ich dann zur Welt gekommen. Aber sie haben mich mit 1,5 exportiert, das heißt, ich habe nicht so viel von der Sprache und so abgekriegt.
Schade eigentlich, ich finde das ja sehr charmant. Magst du ein bisschen was über deine Familie und dein Aufwachsen erzählen?
Genau, ich bin dann mit 1,5 nach Deutschland exportiert worden. Zuerst ins Siegerland, das liegt rechts von Köln, eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Und dann bin ich mit 4,5, 5 nach Hülsenbusch gezogen. Hollywood, sagen wir immer. Ein kleines Dorf, 45 Kilometer von Köln weg. Und da bin ich dann groß geworden. Das ist in der Nähe von Gummersbach. Ich habe 2 Schwestern, ja, bin da zur Schule gegangen und stand mit Teenie auf dem Berg und habe gedacht, wer holt mich hier raus? Ich muss unbedingt in die Großstadt. Also ich bin dann erstmal für ein Jahr nach Köln gegangen. Warum bin ich nach Hamburg gegangen? Ich habe irgendwann mit 16, 17 gesagt, ich kann mir nur vorstellen, in 3 Städten zu leben. Das ist Köln, Berlin oder Hamburg. Und ich wusste ganz genau, ich will in die Großstadt, weil ich glaube, ich bin ein Großstadtkind, was aus Versehen auf dem Dorf groß geworden ist. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen, weil ich hier Musiktheaterregie studieren konnte und die Aufnahmeprüfung geschafft habe. Eigentlich wollte ich ja nur Band machen. Also das Studieren war dann so ein Unfall, der auch wieder nebenbei passiert ist. Und ich wusste genau, ich muss in die große Stadt, anders geht das nicht.
Jetzt warst du aktuell gerade im Oman. Was hast du da gemacht und welche Inspiration hast du von dort mitgebracht als, Zitat, Göttin aus der Ideenmaschine?
Ich habe Urlaub gemacht im Oman. Ich habe mir erlaubt, in Salalah unter dem Sonnenschirm am Strand vom Indischen Ozean zu liegen und ich sag 11 Tage Pfannkuchen gespielt, gar nichts gemacht. Gelesen, gelesen, gelesen und mir das Meer angeguckt und nachgedacht, was habe ich mitgebracht? Das könnt ihr auch in meiner jetzt gerade gelaufenen Radiosendung Frische Mische aus Puders kleinem Hobbykeller hören. Wir saßen auf der Hotelterrasse abends, es war ein traditioneller Kanunspieler, der dann anfing, Bella Ciao zu spielen, was ich natürlich sofort mit meinem iPhone mitschneiden musste. Und das habe ich jetzt in meine Frische Mische-Sendung einfach reingeschnitten.
Und hast du dich auch im Oman im Urlaub ein bisschen auf die Bundestagswahl vorbereitet und dazu etwas gelesen?
Ja, ich konnte nicht umhin, ich habe keine Musik gehört, aber ich habe jeden Tag Zeit online gelesen und natürlich wollte ich wissen, wie das alles abgeht. Also das konnte ich nicht loslassen. Also mich da so kurz vor der Wahl komplett rauszubeamen, das habe ich nicht geschafft.
Wie bewertest du das Ergebnis der Bundestagswahl?
Es ist vielleicht nicht ganz so schlimm gekommen, wie ich gedacht habe, aber ich finde natürlich 20% AfD, ich glaube, sie haben 141 Sitze, kriegen sie jetzt, finde ich ganz schön heftig. Dass sie quasi, wie nennt man das, die Oppositionsführung sind. Und ich finde es auch nicht schön, ich mag Herrn Merz nicht. Und diese Rede, die er einen Tag vor der Wahl gehalten hat mit dem Linksversifften, die auf die Straße gehen und die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich habe nur gedacht, was soll das? Also wie dumm kann man sein? Du weißt genau, morgen ist die Wahl. Und das Wichtigste ist einfach, dass sie jetzt alle eine Regierung bilden. Weil dass wir nicht nochmal auf Neuwahlen zuscheppern. Und ich glaube, es sind so viele, so wichtige weltweite Fragen, die angegangen werden müssen, dass wir uns einfach dieses Klein-Klein und dieses Gehetze überhaupt nicht leisten können.
Es heißt ja in letzter Zeit immer, die Gesellschaft sei gespalten. Hat sich auch das bei den Wahlen niedergeschlagen und ausgedrückt?
Ich finde, dass wirklich CDU und AfD auch in ihrem Wording und ihrer Sprache da ganz viel zu beigetragen haben. Und ich denke immer nur so, warum? Also klar, wissen die, warum sie das tun, aber es ist total idiotisch, weil es bringt einfach unsere gesamte Gesellschaft nicht weiter. Und ich fand es ziemlich klasse, wie die Linke, die Grünen und von der SPD habe ich auch nichts Schlimmes mitbekommen. Wie die das geschafft haben, wirklich, finde ich, noch einen relativ anständigen Wahlkampf zu machen. Und ich bin ja seit diesem Aussetzer von Friedrich Merz Ende Januar, wo Heidi Reichenick so eine tolle Rede gehalten hat, totaler Heidi Reichenick-Fan.
Jetzt schwebt ja auch so ein bisschen das Thema Österreich auch mit durch diese Sendung. Und da gibt es ja jetzt das geflügelte Wort österreichische Verhältnisse. Darüber habe ich eben auch länger mit Andreas Spechtel geredet. Sprich, was passiert eigentlich, wenn es keine schwarz-rote Koalition am Ende geben kann? Droht da nicht doch das, was wir österreichische Verhältnisse nennen, dass die CDU, die Union zusammen mit der AfD gehen könnte?
Auszuschließen ist das nicht. Auch wenn Herr Merz das immer sagt, aber er hat ja schon so oft jetzt in den letzten Wochen entgegen dem gehandelt, was er dann vorher gesagt hat. Es wäre ganz, ganz schlimm. Es wäre völlig furchtbar.
Wir erleben seit Wochen und Monaten, also vor der Wahl, schon sehr, sehr große Demonstrationen gegen rechts in den großen Städten. Und gemeint ist damit immer Rechtsextremismus. Muss man da nicht auch aufpassen und ein wenig differenzieren? Rechts ist ja nicht automatisch rechtsradikal, sondern konservativ bewahrend.
Das, was ich bei der CDU, auch wenn es überhaupt nicht meine Partei ist, im Moment vermisse, das ist überhaupt keine Ethik, keinen Anstand, keine Moral, also irgendwelche menschlichen Werte sind, dass ich sagen könnte, okay, das Konservative finde ich zum Kotzen, aber es sind zumindest menschliche Werte da. Und ich finde, die sind komplett fallen gelassen worden, genauso wie bei der AfD.
Welchen Song von Puda, also von dir, Katharina Buttari, hören wir denn jetzt mal zum Thema?
Ich finde, wir hören jetzt mal auf Elephants and Monsters über alte weiße Männer und Frauen.
O meu corpo é a casa, o meu corpo é a casa onde mato a sede, a casa onde mato a sede.
I'm fed up with your system.
And then I'll fly. I grab you by the balls.
Of Elephants and Monsters von Puda aka Katharina Butari und zurück hier im Nachtclub über Pop mit Andreas Moll am Mikrofon. Es gibt ja unter Linken diesen Slogan, den sogar Japanik mal zitiert haben, No Borders, No Nations. Und es gibt aber auch eine nichts von der Hand zu weisende Gefahr oder Probleme durch eben islamistische Terroranschläge. Im Pop-Kontext denke ich da an das Taylor Swift-Konzert. Die Taylor Swift-Konzerte in Wien, die im Sommer abgesagt werden mussten. Ist das nicht auch etwas, was MusikerInnen beschäftigen sollte?
Ich finde Extremismus, egal von welcher Seite, total schrecklich, weil wenn Menschen zu extrem in ihrer Haltung sind, dann werden sie oft nicht mehr empathisch, nicht mehr menschlich. Und Margot Friedländer hat ja gesagt, bleibt Menschen, seid menschlich, seid empathisch. Und ich glaube, das ist egal von welcher Seite, in welchem Land und wer das macht, weil ich frage mich, um was geht es denn da einfach? Es geht um Macht, es geht darum, eine bestimmte Welt sich durchzudrücken und es geht darum, alle anderen zu verdammen und in Terror und Angst zu versetzen. Und dafür habe ich nichts übrig.
Zum Einsatz kommen dabei auch immer wieder die sogenannten sozialen Medien. TikTok ist eine große Gefahr, jedenfalls wenn sie von der falschen Seite eben bespielt wird. Oder auch alles, was von Elon Musk sozusagen verantwortet wird. Gerade mit Blick auch auf unsere schöne neue Welt aus Social Media und die Unterstützung der AfD durch Elon Musk, Donald Trump etc.
Ich habe ja auch ein Label, ein feministisches Label, Pussy Empire Recordings. Und es sind schon die ersten Diskussionen mit KünstlerInnen gestartet, die überlegen, sich von Instagram und aus Social Media zurückzuziehen. Weil sie eben sagen, sie wollen dieses ganze System nicht unterstützen. Das große Dilemma ist, dass wir es im Moment einfach noch als Marketinginstrument brauchen und dass du keine Live-Gigs kriegst und nichts, wenn du da nicht anwesend bist. Also das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ich sehe absolut die Gefahr, die davon ausgeht und ich glaube auch ein Herr Musk wird alles tun, was er für nötig hält und was er will. Und ich habe viele Diskussionen mit meinem Sohn, der ist 17,5. Es geht immer um Faktenchecks. Dann kommt er an und auf TikTok, es ist jetzt gar nichts Politisches, wird dann irgendwas gezeigt und er sagt, guck mal, dieser Influencer hat das und das und das gesagt. Und ich sage, aha, es sind ja interessante Thesen, wo sind die Quellen? Und er sagt immer, wieso Quellen? Und dann gehen Diskussionen los und ich versuche ihm einfach zu sagen, natürlich musst du in so einem TikTok-Video nicht stundenlang Quellen nennen, aber es wäre schon schön, irgendwo eine Quelle lesen zu können, dass man sich einfach informieren kann. Weil durch Social Media passiert es ganz oft, dass Meinungen wie Fakten verkauft werden und dass der Unterschied nicht mehr zu erkennen ist.
Noch vor kurzem hätte ich Nachrichten über einen möglicherweise bevorstehenden Dritten Weltkrieg auch als Fake News abgetan. Inzwischen hört man ja sogar Expertinnen und Experten in Mainstream-Talkshows ganz offen darüber reden. Claudia Major zum Beispiel oder Carlo Massala gehen davon aus, dass wir vielleicht sozusagen on the eve of destruction stehen, da sich nun zwei ältere weiße Herren da einig sind, wie man mit der Ukraine umgehen sollte. Du als pazifistische Musikerin, wie blickst du auf die derzeitige Weltlage? Wie viel Angst hast du davor?
Einige. Versuche mich davon nicht beherrschen zu lassen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich liebe es hier zu wohnen. Aber ich habe mich selber erwischt, als Trump das zweite Mal gewählt worden ist, dass ich innerlich angefangen habe zu überlegen, wie das denn ist, wenn ich hier weggehe und in welchen Winkel von Europa ich mich am liebsten verkriechen würde, um einfach aus der Schusslinie zu sein. Also das fand ich ziemlich krass, dass ich darüber angefangen habe nachzudenken. Und seitdem beschäftigt mich das Thema hierbleiben Widerstand oder einfach weggehen. Also Krieg ist was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Meine Mutter hat es noch erlebt als Kind. Ich finde es das Schlimmste, was einem passieren kann. Dieser ganze Terror überhaupt und eher ist es fast undenkbar, unvorstellbar, aber ich glaube, man kann es nicht für unmöglich halten, weil wir haben jetzt 80 Jahre Frieden. Das ist, wenn du dir so die Weltgeschichte anguckst, eigentlich schon verdammt lang und verdammt gut.
Ich weiß nicht, ob es dem Zeitgeist entspricht, aber ich bin intuitiv auf zwei Bücher gestoßen in den letzten Wochen. Einmal Die Schlafwandler von Christopher Clark, wie Europa in den Ersten Weltkrieg taumelte oder schritt, wie er es nennt. Und zum anderen einen wunderbaren Roman von Raffaela Edelbauer, Die Inkommensurablen, über Wien am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Dieses damals schon sehr bunte Wien, in dem es auch nicht nur heteronormativ zuging und in dem natürlich die Kultur blühte, und von dort aus setzt dann sozusagen die Zerstörung ein, der Erste Weltkrieg, dieser erste maschinell geführte Krieg. Und deshalb wollte ich fragen, so literarische oder auch historische Beschäftigungen, wie wichtig sind die auch für Künstlerinnen, wenn sie Songs schreiben zu solchen Themen? Wie wichtig ist es dann auch, sich literarisch und historisch inspirieren zu lassen?
Bestimmt wichtig. Also ich finde es immer interessant, das große Ganze zu sehen. Wie sind die großen Strömungen über 50 Jahre, ne? Und nicht immer nur unser kleiner alltäglicher Blick, den wir haben. Mich beschäftigt seit letzten Sommer ein Leitartikel aus dem Spiegel. Das Leitthema war, wie entsteht Faschismus? Und da haben sie verschiedene Soziologen zitiert. Ich habe jetzt die Namen vergessen. Es gibt zwei Soziologen und die haben beide so einen 10-Schritte-Plan und erklären, wie so die Grundstruktur ist, wie Faschismus entsteht. Und wenn du das liest, dann hast du keine Worte mehr. Und dann sagst du, ja, wir stehen jetzt an Punkt 7 oder 8. Also die sagen ganz genau allgemein, was so passiert. Es gibt ein großes Problem. Dann die Menschen sind verunsichert. Dann Schritt 3 ist, es kommen marginalisierte Gruppen nach oben, die versuchen, die Welt zu verbessern. 4, es bildet sich ein totaler Backlash, das geht zurück. 5, die Rechte ist geeint und stark. 6, die Linke ist zerstritten, ob sie das machen soll oder ob sie und so weiter. Und wenn du das liest, dann denkst du, ja, es ist eine totale Blaupause. Und sowas beschäftigt mich natürlich auch, und das fließt dann in die aktuellen Ereignisse ein. Und ich glaube, ich würde Songs eher aus den aktuellen Ereignissen schreiben, aber man hat natürlich so ein Background-Rauschen, was da mitläuft.
Und ein Song, den du mit in die Sendung gebracht hast, heißt Howl, der ein wenig zuversichtlicher ausfällt. Ich muss direkt an ein sehr berühmtes Hippie-Gedicht denken von Allen Ginsberg, Howl, dem US-amerikanischen Beatnik-Autor. Aber bei dir geht es natürlich auch noch um andere Themen.
Genau, mein Howl, was ich zusammen mit 3 anderen europäischen MusikerInnen geschrieben und aufgenommen habe, ist ein bisschen hoffnungsvoller, weil ich glaube, wir müssen einfach den Hass schlagen. Liebe schlägt Hass, Empathie schlägt Hass. Und in unserer Fassung von Howl hört man die Geister noch in der Ferne heulen. Aber wenn du uns zusammen singen hörst, dann weißt du irgendwie, das wird schon gut ausgehen.
Sagt Katharina Butari alias Puder hier im Nachtclub über Pop. Und am Mikrofon verabschiedet sich aus dieser Sendung mit dem Titel Fiesta Antifa ihr Andreas Moll. Und nun hören wir Howl. Thank you.
language I know quite well. In the blackest of night, I'm followed by the creatures I kept hidden well. The trees trying to hug me, and the leaves trying to hold me, and the howl is trying to put its spell upon my soul, my weary soul I kept hidden so well. Not guiding my way, and I hide away. I hear them howl, far away, and the moon is not guiding my way, and I hide away. I hear them howl.
Yourself for misbehaving, learn something new and try to obtain it.